Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer. Unser Podcast wird heute stinksauer. Es geht nämlich ums Fermentieren und das riecht und schmeckt man ja bekanntlich. Man denkt da vielleicht an Sauerkraut oder Kimchi und dann kann man sich auch fragen, was hat das jetzt mit der Zukunft zu tun? Weil Sauerkraut gibt es ja schon länger. Das habe ich mich auch gefragt und jetzt weiß ich, nachdem ich das Buch von Martin Reich gelesen habe, sehr viel. Er ist Biologe und sein neues Buch heißt Revolution aus dem Mikrokosmos – Nachhaltige Ernährung durch Fermentation. Und Martin Reich sagt, dass man mit Fermentation eben Lebensmittel besser und nachhaltiger erzeugen kann als heute und dass das sogar die Landwirtschaft in Zukunft auf den Kopf stellen könnte. Man könnte zum Beispiel Milch und Käse aus dem Labor produzieren, die eben nicht von der Milch kommt und so nachhaltiger ist. Das alles geht mit neuen biotechnologischen Verfahren. Und wie das genau funktioniert, was man denn nun alles fermentieren könnte und woran es noch scheitert, das erklärt uns gleich Martin Reich selbst. Er ist heute zu Gast im Podcast Hallo Martin Reich.
Hallo.
Herr Reich, was ist denn eigentlich jetzt Fermentieren genau? Also man kennt es ja vom Sauerkraut, das ist fermentiert. Ich habe auch selbst schon mal Kimchi gemacht. Da blubbert dann irgendwas, es passiert irgendwas mit Bakterien. Aber was geht da eigentlich genau vor sich?
Ja, also so im weitesten Sinne ist Fermentation die Veränderung oder die Herstellung von Lebensmitteln mit Hilfe von Mikroorganismen. Also Bakterien haben Sie ja schon angesprochen. Gibt es noch ein paar andere Gruppen von Mikroorganismen, also da zählt dann eben sowas Traditionelles dazu, wie Kimchi, Sauerkraut, die ganzen fermentierten Milchprodukte, alkoholische Fermentierung, Bier, Wein, dann der Essig. Also vieles, was man so täglich auch konsumiert und inzwischen aber schon einiges andere auch.
Mhm. Und was ist jetzt der genaue Unterschied zum Faulen oder Schimmeln, wo ja auch Bakterien im Spiel sind?
Also lange Zeit hat man sich immer darauf festgelegt, dass Fermentation ohne Sauerstoff passiert. Das ist aber, wenn man genauer hinguckt, überhaupt nicht der Fall und zwar schon früher nicht. Also Essig wird zum Beispiel mit Sauerstoff fermentiert. Also ist das, hält es eigentlich als Definition nicht so richtig her. Also muss man eigentlich sagen, der Unterschied ist, dass Fermentieren und Fermentation zu für uns vorteilhaften Eigenschaften im Lebensmittel führt und eben nicht zum krankmachenden, toxischen Substanzen wie beim Faulen eben. Das kann man ja dann nicht mehr essen. Also ist dann vielleicht für die Mikroorganismen selbst ein feiner Unterschied, aber für uns ein ziemlich wichtiger.
Und was sind diese besonderen Eigenschaften? Also man kennt ja diesen bestimmten Geschmack, den ja zum Beispiel auch Sauerkraut hat oder eben Kimchi. Aber das ist ja nicht jedermanns Sache. Was gibt es denn für andere Vorteile, die man aus dem Fermentieren gewinnen kann?
Neben den kulinarischen Aspekten gibt es ganz praktische, warum sich die Fermentierung auch so durchgesetzt hat historisch. Und zwar einmal macht Fermentierung haltbar und zwar auf eine relativ einfache Art und eine Art, die wenig Energie kostet. Also dadurch, dass Säure entsteht, zum Beispiel im Sauerkraut, können sich andere Mikroorganismen da nicht mehr breit machen und das Sauerkraut hält lange und kann dann eben auch über Perioden hinweg, wo es keine Ernte mehr gibt, ein Lebensmittel bieten und muss jetzt nicht abgekocht werden, erhält viele Nährstoffe, ist gesünder. Also es ist auch so, dass in Pflanzen viele Nährstoffe sind, die wir so gar nicht aufnehmen können. Also die da zwar drin sind, Mineralstoffe zum Beispiel, die wir aber, wenn wir es jetzt roh essen, meistens gar nicht aufnehmen. Und wenn die vorher durch Mikroorganismen quasi so aufgespalten wurden und freigelegt, dann können wir das alles aufnehmen. Also es ist gesünder, vielen Leuten schmeckt es auch und es hat den Aspekt der Haltbarmachung.
Fermentieren, das boomt ja ziemlich. Also es gibt auch in Wien so eigene Fermentierkurse, aber eigentlich ist das ja schon eine sehr alte Technik, oder?
Ja, ist spannend. Es kommt so wieder in den letzten Jahren, wie vieles ja, was so wiederentdeckt wird. Selber machen, Do-it-yourself-Bereich, auch wieder was mehr Gärtnern oder genauso kam auch das Fermentieren jetzt zurück. Gibt es schon viele tausende Jahre, also Fermentierung, da ist die Forschung auch noch nicht ganz sicher, wann das zum ersten Mal so passiert ist. Man geht aber davon aus, dass in der Jungsteinzeit auch schon fermentiert wurde. Also auch so an dem Übergang vom Jagen und Sammeln zum Ackerbau und da eben ermöglicht hat, dass man diese Dinge, die man da anbaut, auch haltbar machen kann über längere Zeit. Also ist was sehr Altes, was jetzt wiederkommt.
Und wo kommt das überall zum Einsatz? Also einige Beispiele haben wir schon genannt, aber was ist denn alles fermentiert, was wir so essen oder verwenden?
Genau, so diese, also jetzt bei uns in Europa sind so die klassischen Sachen eben fermentierter Kohl in verschiedenster Form, fermentierte Milchprodukte natürlich, massenweise Käsesorten, aber zum Beispiel auch Wurst, die sehr häufig fermentiert ist, was dann auch nicht vielen klar ist. Da kommt dann auch ein Mix von Fermentation zum Tragen, nämlich wenn man so diese typische getrocknete Wurst kennt mit dieser weißen Haut außen, das ist häufig außen ein Schimmelpilz, der von außen konserviert und innen Milchsäuregärung, die die Wurst über lange Zeit dann haltbar macht. Also es gibt auch vieles, was wir so im Alltag haben, wo wir uns, glaube ich, gar nicht mehr so klar sind, dass das fermentiert ist. Dann natürlich die ganzen alkoholischen Gärungen, also sämtliche alkoholischen Getränke basieren im Endeffekt auf Fermentation. Also ja, auch kein zu vernachlässigender Aspekt in unserer Ess- und Trinkkultur.
Und was passiert jetzt genau beim Fermentieren?
Also es werden ganz grob gesagt Stoffe umgesetzt in etwas anderes und das machen die Mikroorganismen. Das heißt, der Mikroorganismus nimmt irgendeinen Stoff auf, frisst den quasi und scheidet einen anderen wieder aus. Das ist im Falle vom Sauerkraut dann am Ende die Milchsäure, die da rauskommt. Das kann bei der alkoholischen Gärung der Zucker sein, der da vorher da ist aus dem Getreide und der dann zu Alkohol wird. Also es wird immer, deswegen habe ich im Buch auch die quasi eine Art Alchemie, die da zum Einsatz kommt. Es wird alles Mögliche in alles Mögliche umgewandelt. Das ist ja auch das Spannende dann, wenn man jetzt guckt, was kann man alles Neues mit Fermentation machen. Das ist eigentlich ein riesiges Spektrum, was wir seit tausend Jahren eigentlich nicht wirklich ausnutzen, weil wir bisher mit fast nur spontaner Fermentation und dem arbeiten, was wir seit tausend Jahren eben auch schon kennen.
Was kann man denn eigentlich alles fermentieren? Also Sie haben gesagt, vor allem in Kohlprodukte ist ja sehr, sehr üblich, aber kann man alles fermentieren?
Im Prinzip alles Pflanzliche, wir haben eben auch gesehen, sogar Tierisches, alles, also eigentlich fast jede Art der Biomasse, grob gesagt. Also man kann ja auch zum Beispiel Zitronen fermentieren, alle möglichen Früchte. Es hat sich halt manches einfach so etabliert. Ne? Bei uns gerade wurde dann die Fermentation industrialisiert wurde, haben sich manche Sachen sehr durchgesetzt, sehr vereinheitlicht worden. Und jetzt, wo das wieder so ein bisschen zurückkommt, fangen die Leute auch wieder an, ganz andere Fermentationen zu machen zu Hause. Also die Vielfalt ist eigentlich ziemlich groß und wird jetzt so im industriellen Verfahren sehr wenig genutzt.
Aber Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass es in anderen Regionen der Welt, also vor allem in Asien, man denkt jetzt an die Miso-Paste, dass da Fermentieren eine größere Tradition hat. Warum ist denn das so? Warum ist das hier bei uns nicht so verbreitet?
Ja, ist ganz spannend. Also final kann ich das gar nicht beantworten, aber man sieht irgendwie auch einen Zusammenhang damit, was sonst so gegessen wird. Und unsere Ernährung ist ja jetzt schon seit ziemlich langer Zeit sehr tierproduktlastig. Also es gibt ja bei uns viel Fleisch, Fleischprodukte, also und Käse. Dieses typische herzhafte Umami-Geschmack-Richtung, die man ja so gern daran mag, decken wir eigentlich damit ab. Und in vielen asiatischen Ländern wird das über pflanzliche Lebensmittel gemacht, die fermentiert wurden, die dann auch eben Umami haben, was Pflanzen normalerweise nicht haben, was durch die Fermentation entsteht. Das heißt, ich glaube, da hat sich einfach quasi auch so ein bisschen als Alternative zu tierischen Produkten die Fermentation entwickelt, der dann die Produkte eben, wie gesagt, so nahrhaft macht, dass sie ohne Probleme tierische Produkte ersetzen können.
Also in Ihrem Buch schreiben Sie ja auch von einer Revolution aus dem Mikrokosmos. Diese Revolution, gehe ich jetzt aber davon aus, heißt nicht mehr Bier, mehr Sauerkraut, mehr Miso-Paste, sondern da geht es um ganz andere Dinge, oder?
Da geht es auch um ganz andere Dinge, genau. Wobei natürlich jetzt so eine Rückkehr der traditionellen Fermentation und einfach mehr wieder Pflanzliches zu essen auch seine Rolle spielen kann und hoffentlich auch wird. Also das macht ja an sich auch schon Sinn. Aber genau, dann gibt es ganz neue Sachen, wo dann Biotechnologie zum Einsatz kommen, wo unser ganzes biologisches Wissen, was wir so über die letzten Jahrzehnte angereichert haben, dann mit Fermentation kombiniert wird und da eben da ganz neue Sachen möglich werden.
Und wie könnte man das einsetzen?
Also wir haben das, also ich unterteile das in zwei Gruppen, also neben der traditionellen Fermentation einmal in die Massefermentation, also die Fermentation von, wie gesagt, irgendwelchen Ausgangsstoffen in Mikroorganismen, mit denen man eben Mikroorganismen vermehrt und isst, also wo man dann nicht am Ende ein Sauerkraut hat, sondern wo man wirklich ein Lebensmittel hat, was aus Mikroorganismen besteht. Das ist erstmal ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. Das machen aber ein paar Firmen auch schon. Also es gibt Mikroorganismen, die sehr nahrhaft sind. Manche Hefen, auch andere mikrobielle Pilze, sogar Bakterien, was immer nicht so intuitiv erstmal ist, weil die meistens als Krankmacher bekannt sind. Aber es gibt unter den vielen, vielen Arten viele, die sehr nahrhaft sind. Und die vermehrt man und macht am Ende daraus ein Produkt und kann gegessen werden. Und das zweite ist die sogenannte Präzisionsfermentation. Da kommt dann Biotechnologie zum Einsatz. Da wird ein Mikroorganismus verändert genetisch, so dass er zu einer zellulären Produktionsstätte von einem erwünschten Produkt wird. Also das kann zum Beispiel ein Milchprotein sein, das normalerweise eben nur durch die Kuh produziert werden kann, aber durch diese Umprogrammierung eben durch einen Mikroorganismus in einem Bioreaktor. Und dadurch kann man natürlich dann ein tierisches Produkt 1:1 ersetzen.
Und wie funktioniert das genau? Also Sie haben ja zuerst gesagt, bei der spontanen Fermentierung, wo kommen da die Mikroorganismen eigentlich her und wie unterscheidet sich das von der traditionellen Fermentierung?
Also grundsätzlich unterscheidet sich eben durch genau das, dass die Zielgerichtetheit ist natürlich viel größer. Man bei der spontanen Fermentation, deswegen gibt es die ja auch schon wahrscheinlich so lange, seit der Jungsteinzeit, da muss man fast nichts tun, damit das passiert. Also Milchsäurefermentierung, zum Beispiel jetzt beim Sauerkraut oder auch bei anderen Dingen, wenn man da, die sind schon da, die Bakterien auf den Blättern. Wenn man das quasi nur vom Sauerstoff abschottet und vielleicht noch Salz dazu gibt, dann passiert das automatisch. Genauso die alkoholische Gärung, da stand wahrscheinlich irgendwann mal gesammelte Trauben irgendwo herum oder andere Früchte und am Boden hat sich Alkohol gebildet, weil da kein Sauerstoff mehr ist und die Hefen haben da angefangen zu arbeiten. Das ist die spontane Fermentation. Und jetzt ist es eben so, dass man natürlich so ganz gezielte, entweder genetische Eingriffe oder auch eben den gezielten Einsatz ganz bestimmter Mikroorganismen eben auch ganz bestimmte Sachen erreichen kann. Das ist neu. Also so hat man das bisher nicht gemacht. Also in den letzten Jahrzehnten ja, auch in der Wirkstoffherstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen zum Beispiel, Vitamine, Farbstoffe, sowas wird auch schon so gemacht. Aber bisher eben nicht wirklich in der Masse. Also dass wir sagen, wenn man einen Käse, der irgendwie nie eine Kuh gesehen hat, sondern von Mikroorganismen produziert wurde.
Das heißt, wir brauchen uns jetzt nicht mehr auf den Zufall verlassen wie damals, sondern wir können jetzt eben die Mikroorganismen einsetzen und so manipulieren, dass sie das erzeugen, was sie brauchen. Milch könnte man dann einfach im Labor erzeugen.
Ja. Wobei Labor immer so relativ ist. Am Ende werden das Brauereien sein. Also ich habe in meinem Buch auch zwei Besuche beschrieben in Brauereien. Einmal in einer ganz gewöhnlichen und in zwei ganz gewöhnlichen Biobrauereien, um mir das mal anzugucken, wie das heute so funktioniert. Und dann in einer von diesen zukünftigen Brauereien, die jetzt noch ein Labor sind, weil die das im kleinen Maßstab alles erforschen, wie diese Mikroorganismen biotechnologisch verändert werden können, die aber am Ende sehr, sehr ähnlich wie diese modernen Bierbrauereien sein werden. Da wird aus Laboren natürlich kommen die Mikroorganismen, so wie heute in der Brauerei. Dann werden die aber in so großen Brautanks den Käse herstellen, so wie sie heute das Bier herstellen. Also das wird sehr ähnlich sein wie das, was wir eigentlich heute schon kennen.
Mhm. Und da kommt dann einfach Milch heraus am Ende, die man dann einfach so verwenden könnte, wie heutzutage auch Milch, Joghurt machen, Käse machen, Rahm.
Was Präzisionsfermentation erstmal per se nicht liefert, ist die Komplexität von, ich sag mal, natürlichen Produkten, also sowas wie einer Milch. Eine Milch besteht ja noch aus anderen Dingen als einem Milchprotein. Es ist aber dann so, dass die Milch, um jetzt Käse herzustellen, normalerweise auch in ihrer Komplexität ja reduziert wird auf diese Caseine. Das sind dann noch eine Handvoll verschiedene Proteine und diese stellt man eben mit Präzisionsfermentation her. Man hat am Ende also keine Milch, sondern man hat eher quasi den Ausgangsstoff für die Käseproduktion. Also ein weißes Pulver mehr oder weniger, so wie das auch normalerweise ähnlich funktioniert von der Milch zum Käse, aber man lässt quasi den Schritt vorher mit der Milch aus.
Also wenn man das weiterverarbeitet zu, sagen wir mal, Käse, schmeckt es dann so wie Kuhmilchkäse?
Also erwartbar ja. Also bisher ist das ja alles noch nicht in der Form verkostbar, also diese Präzisionsfermentation noch nicht, weil das eben noch durch die Zulassung gehen muss, zumindest in Europa. Aber da man den Käse, wenn man ihn dann aus diesem Casein geformt hat, mit vielleicht noch pflanzlichen Fetten oder Fetten, die später auch aus Präzisionsfermentation kommen, dann fermentiert man ihn wieder ganz ähnlich oder genauso, wie man bisher Käse auch fermentiert hat. Das heißt, diese nachgelagerte Fermentation von diesen Ausgangsstoffen wird auch wieder dann eine Komplexität erzeugen, wie man sie von fermentierten Produkten kennt. Ich würde also erwarten, dass das alles sehr ähnlich schmeckt, wenn das mal ausgereift ist oder dann auch genauso. Es gibt Beispiele, in Berlin gibt es Formo, die haben jetzt so einen Frischkäse aus Mikroorganismen, der auch fermentiert ist. Also da geht das schon sehr in die Richtung und es ist ja jetzt erst ein paar Jahre alt. Also ich glaube, wenn man da ein paar Jahre noch Zeit gibt, wird es ja sehr ähnlich sein alles.
Aber das heißt nur zur Unterscheidung auch, das wäre dann nicht so Pflanzenmilch, wie wir sie heute kennen, Hafermilch, Sojamilch, sondern das wäre tatsächlich etwas, was Kuhmilch ähnlicher ist, oder? Weil eigentlich Pflanzenmilch hat damit echter Milch eigentlich nichts zu tun.
Genau, das ist der große Unterschied. Nichts gegen gute pflanzliche Ersatzprodukte, aber der große Schritt der Präzisionsfermentation ist dann wirklich ein tierisches Produkt zu erzeugen ohne das Tier. Also man hätte ein echtes Casein, also man hätte ein echtes Milchprotein, was man jetzt so dann nicht mehr unterscheiden könnte vom Kuhprotein. Das heißt, man hätte den Nährwert von den tierischen Produkten da erstmal dabei und man kann viel ähnlichere Produkte herstellen.
Mhm. Oft ist es ja bei der Produktion von Ersatzprodukten auch so, dass man einerseits ja am Geschmack arbeitet, andererseits aber auch an der Textur und am Mundgefühl. Und da ist es dann oft so, dass man eben bei, sage ich jetzt mal, veganem Käse, oft ist er vom Geschmack sehr gut, aber dafür ist er wie Pappe und dann umgekehrt. Hätte man, wenn man jetzt praktisch dieses Basisprodukt, aus dem ja Käse gemacht wird, Casein, wenn man schafft, das künstlich herzustellen, hätte man diese ganzen Probleme mit diesen künstlichen Ersatzprodukten dann auf einen Schlag gelöst?
Nein, nicht unbedingt. Also gerade bei der Präzisionsfermentation entstehen ja Zutaten. Also das ist genau der Unterschied zur traditionellen Fermentierung, es entsteht ein bestimmter Stoff, wenn ich jetzt den Mikroorganismus umprogrammiere zur Produktion eines bestimmten Moleküls, also zum Beispiel dem Milchprotein, dann ist erstmal das nur das Produkt. Also es werden quasi Zutaten produziert. Die Produkte, die daraus hergestellt werden, das ist nochmal ein Schritt danach. Und da ist eben genau jetzt gerade auch so eine Art neue Lieferketten vielleicht oder Wertschöpfungsketten, die sich bilden werden. Der eine liefert vielleicht das Casein, jemand anderes würde ein Fett produzieren, was da dann dazukommt und am Ende entsteht daraus ein Lebensmittel. Das ist bei der anderen Art der Fermentation, wo wir Mikroorganismen direkt essen, ein bisschen weniger so, weil da tatsächlich meistens die gesamten Mikroorganismen verarbeitet werden. Das ist dann viel mehr so, dass man da noch ein ganzes Lebensmittel im Sinne von Whole Foods, also dass man da wirklich, da ist man näher an was nicht mehr so sehr verarbeitet ist. Das wird genauso die Frage sein, welche Art von Produkten sehen wir da in den nächsten Jahren? Wie gesagt, Formo hat jetzt so einen Frischkäse. Es gibt Revo Foods in Wien, die machen so Lachsersatz mit den Mikroorganismen.
Habe ich schon verkostet sogar.
Es gibt schon erste Pilotprodukte. Also man sieht, da wird sich viel Mühe gegeben. Aber das ist genau die Frage, weil es gibt jetzt ja originär nicht ein Produkt aus Mikroorganismen, das irgendjemandem schon etwas sagt. Also entweder imitiert man jetzt Dinge mehr oder weniger gut, die es schon gibt, oder irgendjemand traut sich auch mal ein ganz neuartiges Produkt, was vielleicht auch einen neuen Namen hat, um aus Mikroorganismen besteht, zu machen. Das Problem mit den Ersatzstoffen löst das also auf Anhieb nicht.
Aber welchen Vorteil hätten denn diese aus Mikroorganismen produzierten Produkte gegenüber den Lebensmitteln, die sie ja dann ersetzen könnten, also zum Beispiel Milch?
Ja, der große Impact, den unsere Ernährung momentan hat auf Klima, aber vor allem auch auf Biodiversität, ist die Landnutzung. Also wir brauchen unglaublich viel Fläche. Wir brauchen fast ein Drittel der bewohnbaren Erdoberfläche, um uns zu ernähren. Das wird tendenziell alles noch mehr, da ja noch mehr Menschen dazukommen, die auch noch mehr tierische Produkte essen möchten, wenn das so weitergeht. Also wir brauchen zu viel Fläche. Das kann man ändern, indem man mehr Pflanzen und weniger Tiere isst, was bedingt funktioniert, wie man ja auch so sieht, weil viele dann doch nicht umsteigen. Oder man widmet sich eben der Fermentierung und der Produktion von Mikroorganismen, denn die brauchen viel weniger Fläche. Also man braucht für die gleiche Anzahl Kalorien, die gleiche Einheit Protein viel weniger Fläche, wenn man das mit Mikroorganismen produziert, als mit Tieren. Das ist der große Vorteil. Das heißt, wir könnten große Flächen wieder frei machen. Es gibt Studien, die davon ausgehen, wenn wir jetzt zum Beispiel Rindfleisch zu 20% ersetzen würden, bis 2050 die Entwaldung stoppen könnten, zum Beispiel komplett oder sogar zurückdrehen. Also dieses der Natur wieder Raum geben, was mit das Wichtigste wäre für Umweltschutz und auch für Klimaschutz, das könnte mit Fermentation gelingen.
Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit seiner Gründung ist der Standard kritisch, besonders sich selbst gegenüber.
Guten Tag, mein Name ist Karin Bauer. Und genau deshalb arbeite ich in der Redaktion des Standard, weil ich das so von keinem anderen Medium kenne.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Weniger Flächenverbrauch, haben Sie gesagt, aber man braucht natürlich dann auch andere Dinge, um diese Produkte zu erzeugen, zum Beispiel Energie. Wie sieht es da aus mit der Bilanz?
Genau, die Studien, die es gibt zu diesem, wie viel braucht jetzt Fermentierung an Fläche, an Energie, an Input, die sind natürlich alle in die Zukunft gerichtet, das heißt alle eher theoretisch, die basieren dann auf Annahmen, zum Beispiel, dass Mikroorganismen Nährstoffe viel effizienter verwerten, aber eben auch auf Energie. Und da ist der Energiemix große Stellschraube und die ist eben in jedem Land unterschiedlich. Also es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass Fermentierung in Polen zum Beispiel, wo sehr viel Kohle noch verbrannt wird, sehr viel weniger zum Klimaschutz beiträgt als jetzt in Finnland zum Beispiel, wo die regenerativen Energien plus auch Atomstrom ja führend sind und Deutschland zum Beispiel dann so irgendwie vielleicht dazwischen liegt. Also das hängt sehr davon ab. Das heißt, die Ernährungswende muss mit der Energiewende zusammengedacht werden. Diese Bioreaktoren brauchen Strom, also elektrische Energie. Sie brauchen teilweise vielleicht auch Wärme. Das heißt, man kann auch gucken, wie koppelt man das mit anderen Produktionsarten. Da sind viele grad auch dabei, das auszufuchsen.
Also wie mit einem E-Auto, da hängt es auch ab, in welchem Land man es lädt.
Genau, und dazu habe ich deswegen auch ein Kapitel in meinem Buch gemacht und da auch mit Leuten gesprochen. Oft wird Ernährung und Energie und auch Verkehr alles so separat gedacht, aber da wird vieles gerade umgestellt und vieles auf elektrische Energie. Da muss man gucken, wo kommt das dann alles her. Am schlimmsten wäre es, wenn man würde am Ende dann doch wieder fossile Rohstoffe verbrennen, um diesen Strom zu erzeugen. Das heißt, es muss natürlich regenerativ werden. Also das wird die Fermentation auch brauchen. Das heißt, die Fermentationsrevolution braucht dann auch weiterhin die Energierevolution.
Aber neben Energie, was braucht man noch, um praktisch diese Dinge zu produzieren? Man braucht Energie, man braucht Fläche, zwar wenig davon, man braucht natürlich die Ausrüstung. Aber was wäre denn der Ausgangsstoff, wenn man jetzt aus Mikroorganismen, sag ich jetzt mal, künstliche Milch produzieren will?
Ja, da gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten. Bisher funktionieren die meisten Ansätze mit pflanzlichen Ausgangsstoffen, und zwar meistens Zucker, also wirklich reinen pflanzlichen Zuckern. Die müssen auch angebaut werden, logischerweise. Also klassische Fermentationsanlagen, die es auch schon gibt, die eher so Farbstoffe und Aromen herstellen, die sind meistens in irgendwelchen Zuckerrohrfarmen angesiedelt oder in der Nähe oder dann eben, oder wo Mais wächst, je nachdem, wo man auf der Welt ist. Also das ist die eine Möglichkeit. Charmanter ist die zweite, dass man guckt, welche Reststoffströme können wir nutzen. Also Mikroorganismen sind Multitalente darin, Dinge ineinander zu verwandeln. Also man kann Holzreste benutzen, man kann Stroh. Wir haben ja auch viele Lebensmittelreste. Also es gibt eigentlich viele organische Reststoffströme, die wir nutzbar machen könnten. Nicht unbedingt alle dann für die Ernährung, aber viele. Und das ist die zweite Möglichkeit. Die dritte ist dann nochmal einen Schritt weiter, dass man überhaupt gar keine Pflanzen quasi nutzt als Ausgangsstoff, sondern Gase. Es gibt manche Mikroorganismen, die leben von Gasen aus der Luft und holen da ihren Kohlenstoff her. Das machen zum Beispiel Solar Foods in Finnland, ein Fermentationsunternehmen. Die füttern ihre Bakterien mit Gasen aus der Luft. Und zweitens dann mit Energie, also die brauchen Wasserstoff, der aus regenerativer Energie gewonnen wird, dann noch Stickstoff. Ja, und dann braucht man quasi gar keine Fläche mehr am Ende, außer für die regenerativen Energien natürlich, die dann Fläche brauchen. Aber man wäre entkoppelt quasi von der pflanzlichen Produktion. Das ist somit das Revolutionärste vielleicht, wenn wir dann in die Richtung Gasfermentation irgendwann gehen würden.
Mhm. Und diese Produkte, die dann rauskommen, würden die dann im ersten, also jetzt, wenn ich jetzt beim Käse mal bleiben, wäre das dann eher der Parmesan, den man sich praktisch vielleicht stückweise auf die Nudeln gibt, oder wäre das dann eher so der No-Name-Käse, der ersetzt wird, den man sich so ins Toastbrot klatscht?
Ja, das ist ganz spannend, weil einerseits ist es so, diese Dinge stehen noch sehr am Anfang. Das heißt, die sind erstmal in der Situation, dass die Preise erstmal so weit runter müssen, damit sie mit tierischen Produkten konkurrieren. Deswegen fokussiert man sich auch eher auf Käse als teures Produkt, als jetzt auf Milchpulver zum Beispiel einfach oder auf Milch. Das heißt, eigentlich versucht man im Moment, möglichst hochklassige Produkte zu entwickeln, um eben solche Preise auch zu rechtfertigen. Andererseits ist es eben genauso charmant, dass da Zutaten herauskommen, die man eigentlich direkt in die Lebensmittelindustrie geben könnte, wo sowieso in verarbeiteten Produkten alle möglichen Eiweiße zum Beispiel und Fette vorkommen, und das eben am Ende auf der Pizza landet oder ja in irgendeiner Backmischung oder so, wo man sowieso nicht mehr das Ei nicht mehr sieht, sage ich mal, oder den Käse nicht mehr sieht. Da müssen aber die Preise noch weiter runter. Also das ist so, dazwischen bewegt sich das gerade. Man sieht aber, dass große Firmen diese zweite Option sehr wohl als realistisch scheinbar ansehen, denn die steigen inzwischen ein bei diesen kleinen Firmen, also die großen Nestles und so weiter, die sind schon alle mit irgendwie dabei und gucken, ob sie bei dieser Präzisionsfermentation sich nicht jetzt schon auch Pfründe sichern. Und das wird, denke ich mal, auch dann eher in die Richtung gehen, dass man eben in verarbeiteten Produkten statt tierischen solche mikrobiell erzeugten hätte. Wobei ich natürlich das am charmantesten finde, man hätte am Ende einen schöneren, leckeren Käse, und schließt sich ja beides auch nicht gegenseitig aus.
Käse ist natürlich nur ein tierisches Produkt, von dem idealerweise der Konsum ein bisschen runtergehen sollte. Wie sieht es denn mit anderen Produkten aus, also wie zum Beispiel Eiern oder Fleisch? Können da auch Mikroorganismen helfen?
Genau, Eiweiß, also Huhneiweiß, wird auch schon mit Präzisionsfermentation produziert, unter anderem von Onego Bio, das ist in Finnland ein Startup. Das ist dann auch wieder quasi das am häufigsten vorkommende Eiweiß im Eiklar, also in dem Eiweiß des Huhns. Also auch wieder nicht ein komplettes Ei, sondern ein Stoff, der da drin vorkommt, der sehr viel benutzt wird in allen möglichen Backwaren und so. Und die, genau, produzieren das auch schon relativ erfolgreich, und das muss jetzt alles skaliert werden. Also das ist eins. Und beim Fleisch wird es ein bisschen komplizierter, denn das kann natürlich so als solches nicht entstehen durch Fermentierung. Also ein Gewebe, das kann da nicht entstehen. Da schielt man ja immer noch in Richtung Fleisch aus Zellkultur, wo man nicht so richtig weiß, wann und wie das mal wirklich Realität wird. Was man aber machen kann, ist eben Mikroorganismen dazu nutzen, pflanzliche Produkte herzhafter zu machen, also diese Ersatzprodukte herzhafter zu machen, auch die Textur zu verbessern. Das heißt, da kommen jetzt Produzenten von pflanzlichen Ersatzprodukten zu Fermentierern und möchten quasi passende Mikroorganismen, die dann ihre Produkte fermentieren und die dann besser schmecken und bessere Textur haben, die ähnlicher wie Fleisch ist. Also das ist da ein bisschen, da kommt nicht eins zu eins ein Fleisch am Ende raus, sondern etwas, das möglichst ähnlich ist.
Und abgesehen von diesen tierischen Produkten, gibt es da sonst noch was, wo in Zukunft Fermentation etwas zu bieten hat? Also ich glaube, Sie haben ja Kaffee und Kakao auch angesprochen im Buch. Warum sollte man das fermentieren, wenn es doch eigentlich eh pflanzlich ist und nicht tierisch?
Genau, da steht dann ganz eindeutig der Nachhaltigkeitsaspekt im Fokus. Also nicht so sehr der vegane, dass man sagt, man möchte generell keine Tiere essen, sondern es sind ja jetzt Pflanzen, die beim Kakao und beim Kaffee ersetzt werden, sondern dass da die jetzige Produktion einmal nicht nachhaltig genug ist und andererseits auch gefährdet ist durch den Klimawandel andersrum. Also beim Kaffee sowohl als auch beim Kakao ist es so, die haben Probleme in ihren Anbaugebieten immer mehr durch extreme Wetterevents. Das heißt, die Versorgung wird in Zukunft da problematisch werden. Und auch da kann man mit Fermentation nachhelfen. Da gibt's in Deutschland Planet A Foods heißen die. Die machen einen Kakaoersatz aus Hafer. Das wird dann fermentiert und geröstet und so. Also da ist eher fast schon eine traditionelle Art der Fermentation, die irgendwie neu erfunden wird am Start. Und dann gibt's dann eine Schokolade, die quasi ohne Kakao auskommt. Und beim Kaffee ist das ähnlich. Die ganzen komplexen Aromen, die im Kaffee vorkommen, kann man mikrobiell produzieren und müsste dann eben nicht aus den Tropen unbedingt den Kaffee herholen, sondern könnte das vielleicht auch hier im Bioreaktor machen.
Sie haben ja gesprochen über Lebensmittel, die andere ersetzen sollten. Milch, Eier, Fleisch, Kaffee, Kakao. Aber wäre es auch möglich, komplett neue Lebensmittel und Geschmäcker auch zu erzeugen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können? Also was wäre denn da möglich?
Absolut, ja. Also es ist ja so, wir bewegen uns dann ja doch immer wieder in diesen Schranken interessanterweise, die wir schon haben in der Kulinarik. Also alle versuchen mit ihren Produkten etwas zu imitieren, was es schon gibt. Wenig Neues wird sich bisher getraut. Ich glaube einfach, weil das so eine kulturelle Sache ist, dass man den Leuten auch nicht zu viele Veränderungen zumuten kann. Es gibt aber solche Beispiele. Zum Beispiel gibt es ein Startup, das heißt Paleo, das ist in Belgien. Die produzieren Häm, heißt das. Also die produzieren den Stoff im Blut, der so dem Blut die Haupteigenschaften gibt. Und Blut ist wichtig, wenn jetzt Fleisch gebraten wird, dann erzeugt das ganz, ganz bestimmte Aromen. Das heißt, die produzieren das mit ihren Mikroorganismen, können dadurch pflanzliche Produkte viel fleischiger machen. Und da ist es überhaupt nicht nötig, theoretisch, dass man da jetzt Schweinehäm und Hühnerhäm, was sie alles herstellen, macht. Sondern warum nicht auch von Tieren, die normalerweise eben nicht gegessen werden, weil das Tier ist ja überhaupt nicht im Prozess involviert, warum nicht Delfinhäm und ich weiß nicht, Nashornhäm, Proteine, Blut herzustellen, um da ganz neue Geschmäcker zu finden. Das ist ganz ähnlich wie bei Fleisch aus Zellkultur. Es ist ja eigentlich, wenn das Tier nicht mehr involviert ist, eröffnet das ja ganz neue Möglichkeiten. Also man könnte ganz andere Sachen produzieren und vielleicht auch ganz, ganz neue, also ganz, ganz neue Geschmacksrichtungen. Ist die Frage, genau, Mammut, wo ja auch teilweise DNA konserviert ist und nachgebaut wird. Also da gibt es spannende Möglichkeiten, aber gerade beim Essen wissen wir ja alle, sind wir alle immer nicht, vielleicht nicht ganz so experimentierfreudig. Deswegen tun sich da viele, glaube ich, schwer, jetzt mit voranzugehen, sondern man würde erstmal gucken, dass man die tierischen Produkte vielleicht ersetzt und dann das Mammut und dann vielleicht noch andere Sachen.
Es klingt das natürlich alles sehr, sehr vielversprechend, aber wie weit ist man denn jetzt bei dieser Technik? Also vom Laborfleisch hört man ja ab und zu, dass es da wieder Durchbrüche zumindest angekündigt wurden und dass es in einigen Jahren auf dem Markt sein könnte. Von diesen fermentierten Produkten dann eher weniger. Wo hakt es denn noch und wie weit ist man da bei dieser Technik?
Im Vergleich zum Fleisch aus Zellkultur hat die Fermentation ein paar große Vorteile. Also wir sind ja, wie gesagt, schon sehr, sehr lange Brauerinnen und Brauer. Wenn die Dinge das Labor verlassen haben, sind die in der Umsetzung sehr viel einfacher als so ein Fleisch aus Zellkultur, wo man jetzt ein Gewebe und eine Zellkultur, die sehr steril sein muss, beherrschen muss, sondern Mikroorganismen haben schon immer so die Fähigkeit gehabt, ihr eigenes Immunsystem quasi da zu haben und Abwehr zu haben. Also das ist sehr viel weniger problematisch. Es ist auch sehr viel Infrastruktur theoretisch da, also die ist nicht praktisch da, da ist viel zu wenig da, aber man weiß, wie man es machen müsste. Also es gibt mehrere Schritte, an denen noch Hürden bestehen. Das eine ist, es muss vom kleinen Maßstab in den großen Maßstab kommen, also die sogenannte Skalierung. Dafür braucht es einmal die Forschung und die Entwicklung daran, wie kann sowas technisch gelingen, und zweitens dann die Investments. Also es braucht viel, viel von diesen Bioreaktoren. Da gibt es viel zu wenige heutzutage. Es braucht Geld und es braucht Expertise, um diese Bioreaktoren aufzubauen. Dann muss es von diesen Bioreaktoren ja irgendwie auf den Markt kommen, also quasi in den Supermarkt. Da ist die größte Hürde die Regulierung. Es muss in Europa zumindest in einem strengeren Rahmen reguliert werden als Lebensmittel, die wir jetzt schon länger kennen. Das heißt, da muss mehr geprüft werden. Das dauert eine ganze Weile. Es ist relativ bürokratisch. Da soll sich auch einiges ändern. Aber in Europa dauert es eine ganze Weile, bis es quasi in den Supermarkt darf. Und dann vom Supermarkt auf den Teller mit die größte Hürde wahrscheinlich unsere Akzeptanz, also ob wir es überhaupt kaufen wollen. Das heißt, diese Vorstellung davon, was verbirgt sich denn hinter so einem Produkt, ist damit die größte Hürde. So. Und wenn das alles geschafft ist und das dann endlich auf dem Teller landet, bin ich eigentlich davon überzeugt, dass diese Dinge auch durchstarten können. Warum es dann andererseits wiederum wichtig ist, dass auch Verkostungen von solchen Prototypen auch viel mehr möglich gemacht werden. Auch da sollen sich die Regulierungen in Zukunft verändern und das vereinfachen.
Und dazu kommt ja, dass bei der Präzisionsfermentation oft auch Mikroorganismen gentechnisch verändert werden. Da ist ja die Ablehnung gegenüber Gentechnik ist ja in Europa relativ hoch und in Österreich nochmal besonders hoch. Also da gibt es einfach sehr hohe Ablehnung gegenüber solchen Methoden. Glauben Sie, dass diese Produkte dann auch angenommen werden?
Der große Unterschied zu grüner Gentechnik, also Pflanzen, die mit Gentechnik gezüchtet wurden, ist, dass wir bei Präzisionsfermentation das Produkt gar nicht selbst essen werden, also nicht das genetisch Veränderte. Also die Mikroorganismen werden gentechnisch verändert, produzieren etwas und werden dann getrennt von diesem Produkt. Das heißt, das Produkt ist an sich dann nicht mehr gentechnisch verändert. In diese Richtung gehen die allermeisten Startups, die diese Methoden verwenden, eben um zu vermeiden, dass sie überhaupt unter eine Gentechnikregulierung fallen und dann eben auch so gekennzeichnet werden müssen, weil man, wie Sie sagen, ja gerade in Europa die Erfahrung gemacht hat, dass das schwierig ist, vorsichtig ausgedrückt, wobei ich selbst das schade finde, also weil wir uns da, glaube ich, auch vieles ein bisschen verbauen und es schon lange, lange jetzt bekannt ist, dass zwischen Gesundheit und auch Umweltfreundlichkeit und der Art, wie irgendwie in der DNA verändert wurde, so gut wie kein Zusammenhang besteht. Also das wäre sehr unnötig, es ist aber nun mal so, deswegen wird die Präzisionsfermentation und auch die anderen Arten der Fermentation das umgehen, indem sie gar keine gentechnisch veränderten Produkte am Ende erzeugen. Also das wäre leichter, glaube ich.
Aber ist es vielleicht auch einfacher, diese Fermentationsprodukte zuzulassen dann in der EU, als jetzt sagen wir mal das Laborfleisch, weil einfach Fermentation so ein uralter Prozess ist, wo man vielleicht auch mehr Vertrauen hat in diesen Prozess?
Teilweise, genau. Da ist das Spektrum an Fermentation da unterschiedlich behandelt. Also es gibt Fermentationen, die sind vielleicht so nah dran, auch an traditioneller Fermentation oder benutzen Mikroorganismen, die man schon lange nutzt, wie den Koji-Pilz aus Japan und Korea zum Beispiel. Da ist das dann manchmal ein bisschen einfacher. Aber die allermeisten Produkte dieser neuen Fermentation werden unter das sogenannte Novel Food Law in der EU fallen, also die Regulierung für neuartige Lebensmittel, und müssen da erstmal durch. Also auch die Fermentation, genauso wie vielleicht das Fleisch aus Zellkultur, hat es erstmal nicht so einfach, wenn es um Regulierung geht. Ich glaube auch, dass das erstmal weniger verrückt ist als Fleisch aus Zellkultur, auch für so den normalen Verbraucher. Aber jetzt für die Regulierung und für die Behörden ist es erstmal ein neuartiges Lebensmittel und muss da erstmal allerlei Dossiers vorlegen und quasi beweisen, dass es unbedenklich ist für den Verzehr.
Sie beschäftigen sich ja beruflich mit der Fermentation, aber ich habe auch gelesen, Sie haben sich zu Hause auch ein Fermentationslabor eingerichtet. Was machen Sie denn dort so?
Ja, Labor ist vielleicht zu viel gesagt, aber genau, ich mache viel Kombucha zum Beispiel. Das ist Essigsäure-Gärung kombiniert mit Hefen, also mit alkoholischer Gärung. Dann immer mal wieder Sauerkraut oder auch mal versuchen andere, auch mal Zitronen zu fermentieren oder veganen Käse. Das ist ja sowas, was auch ganz spannend ist mit Nuss und so. Es ist am Ende nicht so käsig, aber irgendwie dann doch lecker auf seine Art, also auf Nüssen basierend, und dann wird es auch fermentiert. Ja, Essig, was dann im Prinzip Kombucha in noch länger stehen lassen ist, wenn man dann Essig machen möchte. Geht auch relativ easy. Genau, alkoholische Gärung habe ich mich sehr nicht rangetraut. Muss auch nicht unbedingt sein. Also da probieren wir mal was Neues aus. Kefir hatten wir auch mal eine Zeit lang. Der ist dann leider, genau wie mein Sauerteig, irgendwann über den Jordan gegangen, weil man sich dann doch viel kümmern muss.
Wie ein Haustier eigentlich.
Genau, ein bisschen wie ein Haustier, mikroskopische, und muss sich schon kümmern. Nicht so viel wie um makroskopische Haustiere, aber schon. Ja.
Wenn man jetzt selbst in die Welt des Fermentierens einsteigen will, was würden Sie raten? Womit fängt man da an?
Also ich würde mal raten, so in der Nachbarschaft, es gibt ja dafür auch so Plattformen inzwischen, digital in der Nachbarschaft mal nachzufragen, ob nicht jemand entweder ein Kombucha hat oder ein Kefir und sich da was von holt. Also diese Art der Fermentation funktionieren so, dass man eigentlich immer mit einer Stammkultur arbeitet, weil das spontan zu schwierig zu machen ist. Dann holt man sich da ein bisschen was von den bisschen labberigen Mikroorganismen, die dann da so rumschwimmen, und dann kann man das quasi unendlich weiter selbst vermehren und machen. Das ist so das, was ich am allereinfachsten fand. Sauerteig kommt so danach, das ist auch super, kann man machen. Und dann wieso nicht auch mal Sauerkraut probieren. Da muss man ja wirklich im Prinzip gar keine Mikroorganismen dazugeben. Dann nimmt man einfach die Blätter und da sind die da schon drauf. Das sind so die Klassiker, und bei denen wird es im Prinzip, glaube ich, auch erstmal noch bleiben, so in der Küche. Wir werden jetzt nicht präzisions fermentieren in der Küche.
Wie lange wird es noch dauern, bis dann praktisch die ersten präzisionsfermentierten Produkte zu uns kommen? Also zum Beispiel jetzt, sage ich mal, Käse.
Also wenn wir das selbst dann wollen, also angenommen unsere Akzeptanz ist keine Hürde, müssen wir nur noch auf die Regulierung warten und dann auf die Skalierung, also darauf, dass genug produziert wird auch. Formo macht zum Beispiel jetzt schon Verkostungen von ihrem Frischkäse, also das Produkt ist quasi schon da. Das dürfte, also in 5 bis 10 Jahren, würde ich sagen, kann man die Dinge auch hier in Europa kaufen, in den USA ja teilweise jetzt auch schon. Also den Horizont würde ich der Sache auch nochmal geben, weil es ja dann noch relativ neu ist. Also zu ungeduldig darf man wohl auch nicht sein. Aber dann sollten diese Dinge auf den Markt kommen.
Und die Flächen, die dadurch, also wenn es jetzt im großen Stil adaptiert wird, könnte man die landwirtschaftlichen Flächen dann natürlich auch anders nutzen.
Ja, das ist die andere gesellschaftliche Diskussion, genau, die man dann führen sollte, finde ich auch. Also auch in einer breiteren gesellschaftlichen Basis. Deswegen war mein Ziel auch so ein bisschen mit dem Buch, möglichst jedermann auch begreiflich zu machen, was da passiert. Denn wenn diese Flächen frei werden, kann man damit ja unterschiedliche Dinge tun. Wir könnten die Landwirtschaft, wie es ja ohnehin jetzt auch vorgesehen ist, ökologisieren, also extensivieren, weil das normalerweise ist es ja eigentlich gar nicht so eine ganz so gute Idee, wenn wir mit unserem Konsum so weitermachen, weil wir dann noch mehr Fläche brauchen. Also Stichwort Biolandbau funktioniert eigentlich nur dann, wenn wir unseren Konsum auch anpassen. Den könnten wir aber, wenn wir dann natürlich Fläche einsparen, auch dann mit weniger Problemen machen. Wir können aber auch sagen, wir wollen Naturschutzgebieten wieder mehr Raum geben oder wir möchten regenerative Energien platzieren. Also gibt es ja jetzt alles Mögliche, was quasi schon Schlange steht und Fläche braucht. Da müsste man dann schon gucken, dass man das in die richtige Richtung auch leitet. Das wird nicht von allein passieren.
Also die kleinen Bakterien und Organismen könnten auch im Großen etwas verändern, zumindest in der Zukunft. Danke Martin Reich für das Gespräch und kommen in den Podcast.
Ja, vielen Dank.
Danke auch euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann schreibt uns doch eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen, Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Gebt uns Sterne, am besten 5, und schreibt uns euer Feedback an podcast@derstandard.at. Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Digital-Abo. Mehr dazu auf abo.derstandard.at. Mein Name ist Philipp Bramer, das ist Edition Zukunft. Die nächste Folge gibt's in einer Woche. Bis dahin, Baba.
Gibt es außerirdisches Leben?
Haben Tiere ein Bewusstsein?
Können wir durch die Zeit reisen?
Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
Oder neue Rätsel entdecken. Ich bin Tanja Traxler.
Und ich bin David Rennert. Im Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft gehen wir großen Fragen der Menschheit auf die Spur.
Wir fragen Wissenschaftlerinnen, was in schwarzen Löchern passiert.
Wo die Aliens bleiben.
Und die Fusionskraftwerke.
Und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Überall, wo es Podcasts gibt.